Also es geht los, Daniel Kapitel 2. Ihr erinnert euch, wenn ihr das letzte Mal da wart, 6. Jahrhundert vor Christus, babylonisches Weltreich. Jerusalem hat den Krieg verloren, die junge Generation ist deportiert worden nach Babylon und der größte Feldherr aller Zeiten, der damals amtierte, der hieß Nebukadnezar. Ein Diktator, vor dem die Leute zitterten, besonders dann, wenn er schlecht geträumt hatte. Wenn Diktatoren böse Träume haben, sind böse Zeiten für das Volk. Und wenn Tyrannen schlecht geschlafen haben, da werden sie ungemütlich. Daniel Buch, Kapitel 2, Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Na, das kennt ihr vielleicht auch. Manchmal wacht man auf, weil man geträumt hat und versucht sich zu erinnern, und kann es nicht mehr. Man sieht manche einzelnen Bilder noch ganz scharf und deutlich vor sich, aber den großen Zusammenhang, den Ablauf des Traumes und was das alles bedeuten soll, den Sinn, den kriegt man nicht raus. Das verschwimmt und wird nebelhaft und unfassbar. Man weiß bloß noch, es war irgendwas Scheußliches. Und manchmal läuft man den ganzen Tag in gedrückter Stimmung rum, bloß weil man nachts schlecht geträumt hat. Nebukadnezar sitzt auf seiner Bettkante, kratzt sich am Kopf und ist hilflos. Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Mit diesen Worten beschreibt Nebukadnezar präzise unser Verhältnis zur Weltgeschichte. Wir versuchen in diesen Tagen zu erfassen, was das eigentlich gewesen ist, das Hitlerreich. Wie das kommen konnte, wie das möglich war. Ich versuche das nun schon seit 40 Jahren zu begreifen. Ich habe mir eine Menge Literatur angeschafft über das Hitlerreich. Wenn im Fernsehen Aufnahmen aus dieser Zeit kommen, da könnte ich in den Apparat reinkriechen. Ich versuche, hinter die Gesichter dieser Männer zu sehen, von Goebbels und Eichmann und Hitler. Ich möchte mal dahinter kommen, was das für Menschen waren, ob das überhaupt Menschen gewesen sind. Wie war das möglich, dass denen Millionen gefolgt sind? Wie war das möglich, dass die Millionen umgebracht haben? Wie war das überhaupt alles möglich? Und so sehr ich das zu begreifen versuche, es bleibt für mich alles nebelhaft, wie so ein böser Traum. Ich war ja noch ein Kind in der Nazizeit. Ich habe manches miterlebt, manches zum Beispiel aus dem Mai 45, das sehe ich noch ganz scharf und deutlich vor mir. Aber das meiste ist für mich unfassbar, eben wie so ein Traum. Und ich vermute, das geht nicht bloß mir so, sondern das geht allen denen so, die über die Vergangenheit nachdenken. Wir haben eine Welt gesehen, in der sich die Ereignisse traumhaft gejagt haben, in kurzen 12 Jahren. Eine Zusammenballung des Bösen, eine Ausgeburt des Schrecklichen, eine Orgie der Vernichtung. Wir möchten gerne begreifen, was das war, aber wir können es nicht fassen. Wir wissen nur eins, es war wie ein böser Traum. Mag der Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt und geträumt haben, heute Abend ist er hier. Er sitzt neben dir. Er sitzt auf deinem Platz. Der hockt in dir, in deinen Gedanken. Nebukadnezar ist das Symbol für den Geist der Zeit. Denn genauso wie der sich verhält in seiner Hilflosigkeit, so verhalten wir uns auch, wenn wir uns nicht mehr zu helfen wissen. Nebu kann sich nicht erklären, was er geträumt hat. Er weiß nicht weiter, und da schreit er nach den Fachleuten. Und der König, heißt es hier, ließ zusammenrufen alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager. Die Intelligenz muss ran. Der Experte, der Fachmann, der Spezialist. So machen wir es ja auch. Unsere Welt steckt bis über beide Ohren in unlösbaren Problemen, und wir erwarten die Hilfe von irgendwelchen sogenannten Sachverständigen. Inzwischen geht ja die Macht der Sachverständigen und Experten schon so weit, dass der Durchschnittsbürger schon gar nichts mehr zu melden hat. Die Entscheidungen über meine ureigensten Probleme, die werden von Experten gefällt, und das gefällt mir nicht. Zum Beispiel habe ich 18 Jahre meines Lebens auf der Schule und auf der Hochschulbank gesessen. Ich habe die höchste wissenschaftliche Qualifikation erreicht, die es überhaupt gibt. Ich bin sozusagen selber ein Experte. Aber welche Bücher ich lesen darf, das darf ich nicht bestimmen. Sondern da sitzt in blauen, auf dem Zollamt ein Experte und der bestimmt, welche Bücher ich lesen darf. Oder? Ich habe 50 Jahre hier in Sachsen verbracht, aber ich hätte inzwischen Lust, auch mal ein bisschen was anderes von der Welt zu sehen. Aber wenn ich jetzt zur Meldestelle ginge und meine eine Urlaubsreise beantragen würde für den Schwarzwald, einfach weil mich das interessiert, dann würde das ja gar keinen interessieren, dass mich das interessiert. Sondern irgend so ein Experte würde mir da erklären, dass eben die allgemeine Weltlage das nicht zulässt, dass der Pfarrer Lehmann im Schwarzwald spazieren geht. Oder wenn ich zum Beispiel als einfacher Bürger sage, ich will keine Atomraketen, ich will auch durch keine Atomrakete geschützt werden, da erklärt mir irgendein Experte, dass die allgemeine Weltlage, die ich natürlich als einzelner Bürger nicht durchschauen kann, die Raketen erfordert. Was Millionen Menschen wünschen, was der sehnlichste Traum von Millionen Menschen ist, keine Raketen. Das sehen die Experten ganz anders. Die sagen, nee, Raketen müssen sein. Und unser eins, der einfach sagt, ich will Frieden, aber ohne Raketen, Frieden schaffen ohne Waffen, der wird also ein bisschen dumm hingestellt. Die Entscheidung über Krieg und Frieden, über mein Leben, über meine Zukunft, wird mir einfach aus der Hand genommen mit der Behauptung, also das kannst du gar nicht verstehen, da musst du schon die Fachleute drüber entscheiden lassen. Inzwischen haben wir doch alle den Eindruck, dass die Fachleute selber hilflos geworden sind. Wir haben den Eindruck, dass die Machthaber unserer Welt nur noch hilflos reagieren auf die katastrophale Weltpolitik. Aber keiner hat einen klaren Kurs, keiner hat ein klares Konzept, keiner weiß, wie die gekippte Karre aus dem Dreck zu ziehen ist. Die Mächtigen dieser Erde mit ihren Fachberatern, die sind genauso hilflos wie die Fachberater, die damals vor Nebukadnezar standen. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gern wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist doch wohl deutlich genug gewesen. Werdet ihr mir nun den Traum nicht erklären und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, ihr wollt doch bloß Zeit gewinnen. Und so geht das Gespräch eine ganze Weile hin und her. Die Weissager und Traumdeuter, die sagen, das ist doch Menschen unmöglich. Wir können doch nicht in deinen Kopf reingucken. Das können ja nicht mal die Götter. Und während es so rumeiern, dann wird das dem Nebukadnezar zu bunt und der ordnet an und sagt, dann werdet ihr eben alle getötet. Wo die Weisen nicht mehr weiter wissen, kommt der Griff nach der Gewalt. Wo die Abrüstungsexperten nicht mehr weiter wissen, wird nach der Gewalt gegriffen. Aufrüstung, noch mehr Waffen. Wo die Entwicklungssachverständigen nicht weiter wissen, wird nach der Gewalt gegriffen. Revolution, noch mehr Blut vergießen. Wo du in deinem Leben nicht mehr weiter weißt, wird nach der Gewalt gegriffen. Aggression, noch mehr Ärger. Du gebrauchst die Ellenbogen, du wirst grantig. Wo der Kopf versagt, da muss die Faust herhalten. Und es wird hier ganz deutlich, dass die Gewalt die letzte Zuflucht der Hilflosigkeit ist. Wenn Nebukadnezar mit seinen Weisen und seiner Weisheit am Ende ist, da muss der Henker her. Eine blutige Säuberungsaktion unter der Intelligenz des Landes ist angesagt. Nun lebt ja auch in diesem Land unser Jugendfreund, der Daniel. Einer aus dem Volke Juda, ein Gefangener, ein Mensch, der mit Gott lebt und an Gott glaubt. Der lebt weder zufällig noch umsonst dort. Als die den als jungen Kerl in Jerusalem damals deportiert haben und nach Babel gebracht haben, da hat der bestimmt mit Gott gekämpft und gerungen. und war bestimmt mit seinem Schicksal nicht einverstanden. Ich stelle mir vor, dass der junge Daniel zu Gott gesagt hat, warum lässt du das zu? Wie kannst du das zulassen, dass ich von meinen Eltern getrennt werde und fort muss in ein fremdes Land? Warum muss ich das erleben? Warum muss ich in einem fremden Land leben, unter fremder Herrschaft, mich hier umschulen lassen? Wie kannst du Gott das zulassen? Ich denke, der hat diese Frage nicht nur auf dem Marsch nach Babel gestellt, sondern auch in Babylon, als er dort gelebt hat, wird er immer wieder die Frage gestellt haben. Warum bin ich hier? Warum ist das nun mein Leben? Und jetzt bekommt er die Antwort. Jetzt zeigt ihm Gott einmal, warum er den weiten Weg von Jerusalem nach Babylon gehen musste. Weil Gott ihn nämlich in Babylon braucht. Er braucht ihn, um dem König Nebukadnezar eine Mitteilung zu machen. Um der ganzen Welt eine Mitteilung zu machen und auch um dir eine Mitteilung zu machen. Der Daniel erfährt von der bevorstehenden Tötungsaktion, von der er übrigens selber auch betroffen ist. Er selber steht auf der Suchliste der Gestapo. Und in einer solchen Situation, da gibt es für ein Gotteskind nur eins. Und das ist das Gebet. Leute, ich fürchte, die meisten von euch haben noch gar nicht begriffen, welche Macht das Gebet ist. Manche sagen, na bloß mit Beten ist es auch nicht getan. Erstens hat niemand gesagt, dass du nichts tun sollst, außer beten. Und zweitens, was heißt hier bloß beten? So reden bloß Leute, die noch nie länger gebetet haben als anderthalb Minuten. Die noch gar nicht erfahren haben, was Gebet wirklich bedeutet. Dass Beten Kraft gibt, das ist wahr. Aber genauso wahr ist, dass das Gebet auch manchmal Kraft kostet. Manchmal ist Beten Arbeit, ist eine ungeheuer schwere Arbeit. Und es ist gut, wenn man eine schwere Arbeit mit anderen teilt. Wenn ich zum Beispiel zu Hause Gras mähen muss, wir haben da so eine mittelalterliche Maschine, die man vor sich herschieben muss, also das ist für mein Herz eine tödliche Angelegenheit. Bin ich immer heilfroh, wenn irgendein junger Kerl auftaucht und ich mit ihm die Arbeit teilen kann. Und der dann mäht und ich dem zeige, wo es lang geht. Ne? Also eine schwere Arbeit muss man sich aufteilen. Der Daniel hat eine schwere Arbeit vor sich, der hat eine Nachtschicht vor sich. Er muss mit Gott ringen um dieses Problem. Er will rauskriegen, was der Nebukadnezar geträumt hat und will ihm helfen. Er will mit Gott reden. Und so geht er zu seinen drei Freunden, zu dem Hansi, dem Mischa und Atze und fordert die auf zu einer Gebetsgemeinschaft. Sie sollen ihm helfen. Und nun halten diese vier jungen Männer mitten am Hof des Nebukadnezar eine Gebetsgemeinschaft. Vielleicht haben die sich im Heizungskeller getroffen oder auf der Wiese hinter den Klos. Und da beten die nun los, so wie es hier steht im Vers 18, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Das gibt Situationen und Dinge, die sind für uns geheimnisvoll, undurchschaubar, unklar. Aber es gibt Gebetserhörungen, wo Gott uns Klarheit schenkt. Noch in der gleichen Nacht, da macht Gott dem Daniel den Traum und seine Deutung offenbar. Und bevor der Daniel zum König geht, ihm das zu erzählen, da lässt er erstmal ein langes und herrliches Dankgebet los zu Gott. Leute, wer vor Gott gekniet hat, der kann aufrecht vor den Machthabern dieser Welt und vor Menschen stehen. Das ist das Geheimnis aller christlichen Widerstandskämpfer, aller christlichen Bekenner und Beter. Als der Daniel aufsteht vom Gebet, da geht er als erstes zum Gestapo-Chef und sagt dem, bring die Intelligenzler nicht um, bring mich lieber zum König, ich bringe die Lösung. Und als er vor dem König steht, da macht er diesem Tyrannen nun erstmal klar, dass der ja von seinen Untergebenen etwas Menschenunmögliches verlangt hat. Denn keiner von denen konnte wissen, was Nebukadnezar an der Nacht geträumt hat. Und zweitens bezeugt er diesen Götzenanbeter, aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und drittens, damit von vornherein klar ist, dass er die Weisheit nicht von sich hat, sondern von eben diesem Gott, da sagt er, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller anderen, die da leben. Und nachdem das geklärt ist, da kommt Daniel zur Sache und erzählt ihm den Traum. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das war's, was du gesehen hast, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Und da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Vom Winde verweht, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt erfüllte. Das ist dein Traum. Und nun will ich dir auch die Deutung sagen. Du, König, du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deins. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Hier wird also durch Daniel, dem König Nebukadnezar, gezeigt, so steht es hier in Vers 28, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Gott lässt uns hier mal einen Augenblick in die Kulissen der Weltgeschichte sehen. Wir sehen als erstes, wie ein Weltreich nach dem anderen das eine und das andere ablöst und eins nach dem anderen zusammenbricht. Und als zweites sehen wir, dass hinter jedem Zusammenbrechen die Hand Gottes steht. Denn hier ist die Rede von einem Stein, der nicht von Händen Menschen gemacht oder geschleudert, auf dieses Bild zurollt, den Weltreichen vor die Füße rollt, über den sie stolpern und zusammenbrechen. Mit den vier Weltreichen, da sind sicher richtige, wirkliche Weltreiche gemeint, vom Babylonischen bis zum Römischen. Das ist für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es kein irdisches Reich gibt, das hier nicht gemeint wäre. Auch Deutschland hat seine goldenen Zeiten gehabt. Aber am Schluss, da war es so, wie es hier in Vers 40 steht. Ein zerteiltes Reich aus Eisen und Ton, also zum Teil stark und zum Teil schwach. Die deutsche Intelligenz war schwach, die deutsche Kirche war schwach, die Christen waren schwach. Stark war die eiserne Diktatur der Nazis. Hart wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Ein Staat, der auf den tönernen Füßen von blasierten Humanismus und blassem Christentum und auf dem Klumpfuß der brutalen Gewalt steht, der kann nicht bestehen. Der Zusammenbruch des Nazireiches vor 40 Jahren demonstriert uns ganz deutlich, was die Bibel als das Wesen aller Nationen schildert. Nach glanzvollen, goldenen Zeiten sind sie irgendwann alle zusammengekracht. Dass die Reiche dieser Welt zerfallen, das wissen eigentlich alle. Aber nicht alle wissen, warum das so ist und was das Ziel vom Ganzen ist. Hier im Daniel-Buch wird uns gesagt, was das Ziel der ganzen verwirrten Weltgeschichte ist. Nämlich das Reich Gottes. Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Am Ende der Geschichte, da steht kein menschliches Weltreich, da steht auch keine klassenlose Gesellschaft, sondern da steht das Reich Gottes. Und in dieses Reich Gottes, da wirst du heute Abend eingeladen. Und in diesem Reich Gottes kann jeder leben, der sich durch Jesus seine Sünde vergeben lässt. An Jesus entscheidet sich dein Schicksal. Entweder ist er der Fels, auf dem du stehst, oder er ist der Stein des Anstoßes, an dem du zugrunde gehst. Jesus hat sich mal selber als Stein bezeichnet. Und er hat gesagt, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und durch dieses Wort aus dem Neuen Testament, da wird klar, wer hier mit dem rollenden Stein im Alten Testament gemeint ist. Der rollende Stein, der Rolling Stone, das ist niemand anders als Jesus. Das Daniel-Buch sagt uns, der große Stein, der alles zermalmt, der ist schon im Anrollen. Der rollt immerzu durch die Geschichte, er ist ein Symbol für das Gericht Gottes, das über die Völker und über ihre Führer hinweggeht. Und alle die zermalmt, die Gott die Ehre verweigern. Wo sind sie denn geblieben, alle die Großen dieser Reiche der Welt? Der Nebukadnezar, sein Grab, das ist unbekannt, keiner weiß, wo er liegt. Das herrliche Babylon, das ist ein einziger Schutthaufen. Der Kaiser Nero, ins Schwert gestürzt. Der Kaiser Napoleon, elend vergiftet. Der größte Feldherr aller Zeiten, Adolf Hitler, hat sich selber eine Kugel durch den Kopf gejagt. Selbstmord begangen, wurde in Teppich eingewickelt, Benzin drüber gegossen, angebrannt. Von Hitler gibt's noch nicht mal seine Asche. Auf den Tod von Hitler, da trifft das zu, was hier in der Bibel steht. Sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne, vom Winde verweht, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Das Ende Hitlers und seines Reiches, das ist ein Strafgericht Gottes über die Sünde des deutschen Volkes. Der Stein rollt. Und der Stein des Gottesgerichtes wird auch vor deinem Leben nicht Halt machen, wenn du so weitermachst mit deiner Sünde und dein Leben nicht an Jesus auslieferst. Was auf tönernen Füßen steht, egal ob das Weltreiche sind oder einzelne Menschenleben, das kann vor Jesus nicht bestehen. Das heißt hier in Vers 42, dass die Weltreiche auf Füßen von Ton und Eisen stehen. Ton und Eisen, das lässt sich nicht miteinander verbinden, das geht keine Verbindung ein. Das verträgt sich nicht. Das hält nicht. Wenn das Fundament nicht hält, da bricht das ganze Haus zusammen. Wenn du im Fundament deines Lebens Dinge hast, die sich mit Gott nicht vertragen, wenn du im Fundament deines Lebens Sünde hast, dann kannst du mit deinem Leben vor Gott nicht bestehen. Dann lass dir deine Sünde von Jesus vergeben. Jesus hat sich mit Händen und Füßen ans Kreuz nageln lassen und eine Dornenkrone aufsetzen lassen, um deine Schuld eigenhändig aus der Welt zu schaffen. Gib ihm deine Sünden und gib ihm dein Vertrauen und gib ihm dein Herz. Solange du dein Herz teilst zwischen Jesus und irgendwas anderem, da hast du dein Leben falsch aufgebaut und kannst vor Gott nicht bestehen. Da wird Gottes Gericht dich überrollen. Ich frage dich jetzt im Namen Gottes, zu welchem Reich willst du gehören? Zu dem mit dem goldenen Kopf und den tönernen Füßen oder zu dem mit der Dornenkrone auf dem Kopf und mit den durchbohrten Füßen? Wohin willst du jetzt, nachdem du weißt, welches Reich vergänglich ist und welches beständig ist? Wohin gehörst du? Was ist dein Ziel? Wenn du die Vergänglichkeit dieser Welt dem ewigen Reich Gottes vorziehst, da hast du von der Weltgeschichte und vom Leben noch nichts begriffen, noch gar nichts. Aber wenn du heute Jesus dein Leben gibst, dann hast du deine Zukunft gesichert. Dann hast du Bürgerrecht in Gottes Reich und dann fang an, nach den Gesetzen, die in Gottes Reich gelten, hier auf dieser Erde zu leben. Als der Daniel dem Nebukadnezar die ganze Weltgeschichte auf einen Ritt erklärt hat, da hat der Daniel nicht als Konsequenz gezogen und gesagt, also da sowieso alle Reiche vergehen, gehe ich hiermit in die Rente. Ich ziehe mich aus dem öffentlichen Leben zurück. Ich gehe ins Grüne. Ich pausiere. Sondern im Gegenteil. Dem Daniel wird von Nebukadnezar der Posten des Ministerpräsidenten angeboten. Und Daniel nimmt dankend an. Und er verschafft seinen Kumpels, dem Micha, dem Hansi und Atze, auch noch Ministerposten. Und dann leben und arbeiten diese vier Gotteskinder im Staate des babylonischen, gottlosen Weltreiches. Wenn du erkannt hast, dass nur das Reich Gottes eine ewige Zukunftsperspektive hat, da bedeutet das nicht, dass du ab sofort aus der Welt aussteigen musst. Sondern das bedeutet, dass du ab sofort bei der Welt einsteigen musst. Jetzt geht es darum, in einer untergehenden und zum Untergang verurteilten Welt nach den Gesetzen von Gottes Reich zu leben. Leute wie Daniel, die werden gebraucht.